Hey, schön, dass du da bist. Kennst du das? Die Liste der Spiele, die man eigentlich unbedingt noch zocken will, wird immer länger. Und bei all den Ankündigungen verliert man im Alltag einfach viel zu schnell den Überblick. Man will ja schließlich seine wertvolle Freizeit optimal nutzen. Genau darum machen wir dir das Gamerleben auf gamefeature.de jetzt ein ganzes Stück leichter. Melde dich einfach kostenlos an und stell dir mit wenigen Klicks deine ganz persönliche Release-Liste zusammen. Egal ob Blockbuster oder heißer Indie-Titel. Du hast die Spiele, die dich wirklich interessieren, immer perfekt auf dem Schirm. Übersichtlich und ohne langes Suchen. Und das Beste? Deine Stimme zählt. Mit deinen Favoriten votest du direkt für unsere Most Wanted Charts und zeigst der Community, welche Titel die echten Highlights des Jahres werden. Hol dir die Vorfreude und die perfekte Übersicht zurück. Jetzt kostenlos registrieren auf gamefeature.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit der neuen Episode von Game Feature.
Ich muss dich etwas fragen. Weißt du, warum du tust, was du tust? Jeden Tag triffst du Millionen Entscheidungen. Verlässt du dich dabei auf mehr als nur deine Intuition? Wir laufen fast immer auf Autopilot. Aber was, wenn du das Steuer übernehmen musst? Entscheidest du dich für das Gesetz oder für Gerechtigkeit? Riskierst du deine Liebsten für das Allgemeinwohl? Sagst du die Wahrheit oder wahrst du den Frieden? Ich hätte nie gedacht, dass alles derart außer Kontrolle geraten würde. Aber vielleicht kann ich es wieder in Ordnung bringen.
Es ist mal wieder Zeit für unsere Plauderecke. Willkommen zum Game Feature Talk.
Herzlich willkommen hier bei Game Feature im Talk. Dieses Mal habe ich tatsächlich mir Gäste besorgt. Und zwar mit dabei sind dieses Mal Jasmin. Hallo.
Hi.
Und der Julian ist zu uns zugeschaltet. Hi.
Hi.
Ihr beide seid von Digitales Interactive und im Grunde seid ihr das Herzstück von Digital Interactive, oder?
Ja, also die anderen sind schon auch genauso wichtig, aber wir sind die beiden Gründer zumindest.
Genau, richtig. Ja. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen, sagen wir mal so.
Genau.
Jetzt habt ihr ein Spiel entwickelt, das ist seit, also wenn ich was Falsches erzähle, sagt mir Bescheid, ne? Also seit Mai letzten Jahres seid ihr schon auf Steam unterwegs und wahrscheinlich auch bei GOG, ne? Und zwar handelt es sich um das Spiel Lacuna oder Lacuna, wie wird's ausgesprochen? Sagt's einfach mal.
Also wir hören Lacuna und Lacuna.
Lacuna, okay.
Zu ähnlichen Teilen.
Ist beides okay, egal.
Beides okay, genau. Das ist auch, finde ich gut. Also ein kurzer Name, ne, in den heutigen Zeiten. Da gibt's ja immer sehr, sehr waghalsige Titel, die man gar nicht mehr sich merken kann. Also ja. Kurze, prägnant, richtig cool. Gut, jetzt muss man sagen, Lacuna, wenn man es noch nicht gehört hat, und es gibt sicherlich welche da draußen, was muss man sich denn darunter vorstellen? Könnt ihr das mal kurz zusammenfassen?
Also es bedeutet, es hat mehrere Bedeutungen. Es ist zum einen eine Leerstelle oder eine Lücke. Und damit verweist es eigentlich auch schon auf das Gameplay, weil man eben Fälle löst und ziemlich wörtlich sogar Lückentexte ausfüllen muss in Lacuna. Darauf ist es eben eine Anspielung. Es ist aber auch eine Anspielung auf den Hauptcharakter, Neil. Es geht sehr viel um dessen Konflikt, um seinen inneren Konflikt, um seine Entwicklung und auch um Leerstellen in seinem Leben vielleicht. Insofern passt es auch dazu. Und es ist auch ein Begriff, der ursprünglich aus dem Buchdruck kommt. Und da Lacuna ja ziemlich nah auch an, ja, vielleicht auch an Literatur ist, also sehr viel Text hat, genau, deswegen ist es auch insofern ganz passend.
Ich glaube, die Frage war auch, was ist das Game eigentlich, right?
Ja, ist gut, wir können beides behandeln. Ja.
Also, das Spiel ist ein Sci-Fi-Noir-Adventure, wo man im Prinzip, wie Jasmin gerade schon gesagt hat, eine Reihe an Fällen lösen muss. Es ist kein Point-and-Click-Adventure, es wird immer mal wieder als solches bezeichnet, aber man pointet und klickt eigentlich nie, sondern hat auch eine ganz andere Steuerung, also WASD oder Controller. Und es ist aber ähnlich story-heavy und es gefällt auch der Point-and-Click-Crowd relativ gut. Es ist aber vom ganzen Game-Design her mehr gestreamlined auf Story, Entscheidungen und die Auswirkungen von den Entscheidungen. Also viele Sachen, die man jetzt bei Point-and-Click erwarten würde, wie ein Inventar oder self-contained Minigames, haben wir nicht drin, sondern es ist ein bisschen wie ein Side-scrolling Telltale-Game, nur dass es wirklich Auswirkungen hat, was man macht.
Ja, jetzt kommen wir genau an den Punkt, wo meine nächste Frage anknüpft. Finde ich gut, dass du was meinen Spicker gekriegt oder was? Und zwar gibt es, warum habt ihr euch eigentlich für dieses typische, ich sag mal, Plattformer-Steuerung gewagt und nicht auf diese, ich sag mal, klassische, altmodische Weise von Point and Click? Was hat euch daran gestört?
Also, ich finde, dass Pointen und Klicken oft, also, es ist sehr undynamisch, es nimmt so ein bisschen den Speed raus und es ist okay, das Game ist auch kein wahnsinnig, es ist nicht super fast-paced, aber ich finde, es ist auch irgendwie was ein bisschen die Immersion fördert. Du hast diese direkte Steuerung, auf die dein Charakter reagiert, du klickst nicht irgendwo hin und wartest rum, bis der hinläuft. Es fühlt sich einfach ein bisschen, es fühlt sich besser für mich an und ein bisschen moderner. Mhm. Ist natürlich Geschmackssache, aber das war Teil der Formel, Teil dessen, was wir ein bisschen erneuern wollten. Auch wir sind auch nicht die einzigen. Also es gibt ja viele Story-driven Games mit direkter Steuerung. Oxenfree hat auch volle Controller-Support. Das war auf jeden Fall eine große Inspiration.
Mhm. Detroit zum Beispiel ist was sehr gut funktioniert hat auch.
Mhm. Ja, aber das ist ja schon wieder so weit weg von Point and Click. Ja, also ich finde das andere, es fühlt sich so taktisch an. Wenn ich pointe und klicke, dann bin ich halt sehr removed von der Action. Dann spiele ich ein Strategiespiel für mich vom Feeling her. Und es hat nicht so die direkte Connection zu dem Charakter.
Ist richtig. Also mir wäre jetzt auch Detroit so hängen geblieben, Heavy Rain so in dem Metier. Finde ich wirklich eine tolle Idee, weil ich finde immer so Point-and-Click-Adventures, wenn sie auf Action eingehen, und das macht ihr ja in dem Spiel sehr oft auch, ist es schwierig zu gestalten. Ne? Also ich erinnere mich so an Baphomets Fluch, wo es dann so teilweise Action wurde und man wieder so rausgerissen wird. Und das hat euer Spiel tatsächlich nicht. Ne? Also es bleibt wirklich bei Fahrt. Ihr rennt zwar immer links nach rechts und sucht auch mal, ihr recherchiert, aber es ist oft auch mal so story-driven Action, was ich richtig gut fand. Also hat mich echt gut überrascht, muss ich sagen. Ich muss sagen, also von meiner Person, ich habe dieses Adventure schon von Anfang an auf dem Schirm, aber ich bin nie dazu gekommen. Ja? Und jetzt erst in dem Weihnachtsurlaub quasi habe ich mich dazu durchgerungen, das auch mal dann loszulegen und dann wie so das Typische, man kann den Prolog ja kostenlos herunterladen, sich anschauen und ich garantiere sowieso, 80-90% werden es dann sofort kaufen. War das so erzielt bei euch, ne?
Wir wissen nicht genau, was da die Konversionsrate ist, aber also ich finde solche Demos eigentlich aus mehreren Gründen gut für den Entwickler und auch für den Spieler. Ich meine, letztlich eine kostenlose Demo, um zu gucken, ob einem das Game gefällt, ist immer nice. Aber ich glaube auch, dass man letztlich sich viele, also dass man erstens eher Leute anlockt, die halt ein kostenloses Sample bekommen und dann das cool finden und mehr wollen. Vor allem auch Leute, die es nicht cool finden, das Hauptgame nie kaufen und dann auch kein negatives Review schreiben. Ich finde, es ist einfach Win-Win. Und man kann mit Steam Next Fest auf Demos teilnehmen mit einer Demo. Nur wenn man eine Demo hat. Es gibt Opportunities, wo man gefeatured werden kann mit Demos. Also alles in allem, keine Ahnung, wie viele Leute, die wirklich die Demo spielen, nachher das Hauptspiel kaufen. Aber ich glaube, es hat eine Menge positive Effekte.
Aber ja. Wir haben natürlich schon auch versucht, das so zu designen, dass, also zum einen, dass man einen ganz guten Überblick bekommt. Also ja. Ich glaube, die Demo ist schon relativ repräsentativ für den Ablauf vom Hauptspiel später. Also man lernt die Mechanics alle, man trifft den Main Character, man hat auch schon mal so einen kleinen Fall, den man lösen kann. Also ich glaube, es gibt einem ganz guten Überblick. Und wir haben natürlich trotzdem auch versucht, ein bisschen auf den Cliffhanger enden zu lassen, dass man vielleicht Lust hat, weiterzumachen.
Und man behält seine Save Games, by the way. Wenn man die Demo durchspielt und auf derselben Maschine weiterspielt, kann man einfach da weiterspielen, wo man war im Hauptgame.
Mhm. Was hat euch eigentlich so den Eindruck gegeben, weil wir gerade bei den Save Games sind, stelle ich die Frage vor, die Save Games automatisch zu machen? Also nicht, dass man manuell saved. Wolltet ihr einfach diesen Spannungsbogen nicht rausnehmen, wenn man so mittendrin ist? Oder warum, was war da ausschlaggebend?
Also es geht ja super viel um Konsequenzen in Lacuna, also Entscheidungen und die Konsequenzen davon. Und die Idee dahinter, dass man eben nicht manuell speichern kann, ist, dass wir wollten, dass die Spieler wirklich den Eindruck haben, okay, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, ist die halt final. Also ich kann nicht einfach irgendwie jetzt dann nochmal schnell zurück zum anderen Safe Game gehen und vielleicht doch nochmal eine andere Entscheidung ausprobieren. Und wir wollten eben, dass sich die Entscheidungen bedeutungsvoller anfühlen und auch größeren gefühlten Impact hat, eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, es funktioniert auch ganz gut. Also von den Streams her oder so hatten wir den Eindruck, dass die Leute doch ziemlich lange hadern oder sehr nervös werden manchmal, wenn man Entscheidungen treffen muss. Genau, also wir sind aber auch schon am Optimieren, wie man vielleicht bei potenziell zukünftigen Spielen das ein bisschen dynamischer machen kann, dass es öfter automatisch speichert. Hier sind die Abstände teilweise noch ein bisschen lang zwischen den Saves. Aber das automatische Speichern, glaube ich, funktioniert ganz gut.
Ja, und wir, eine Sache, die wir öfter gefragt wurden, ist, ob Leute, die das Spiel einmal durch haben, nicht ein Chapter Select Feature kriegen können. Weil wir haben zum Beispiel ein Achievement, das du kriegst, wenn du alle Finale freigeschaltet hast. Und das gibt 8 Stück. Und wenn du das Achievement bist, musst du das ganze Spiel 8-mal von vorne spielen. Und das ist einfach ein bisschen gemein. Das war auf jeden Fall was wir hätten bedenken können. Aber wir haben nicht gedacht, dass Leute zweimal das Spiel spielen. Und wir hatten am ersten Tag Leute, die dann gesagt haben, bei meinem zweiten Ending hatte ich dann das und das. Und wir waren so, oh, what?
Ja, also es ist mega cool natürlich, aber war doch überraschend, habe ich nicht so erwartet.
Ich musste die Tage irgendeiner Online-Zeitschrift eine Mail schreiben, weil die einen Guide gemacht haben, how to get all endings in Lacuna. Und das eine Ending ist nicht richtig beschrieben und wir kriegen E-Mails von Spielern, die Trophy Hunter sind, jetzt nach der Xbox und PlayStation und Switch Release, die dann schreiben, ey, ich habe dieses Ending habe ich noch nie gehabt, wie kriege ich das? Und dann habe ich dem Magazin geschrieben, Guys, wir kriegen die ganze Zeit Support-Anfragen. Es gibt dieses Ending nicht. Bitte nicht das Spaß.
Finde ich gut. Sehr gut. Ja, aber es ist auch mal schön zu sehen, so positives Feedback dann zu sehen, dass es die Fans es annehmen, ne, und auch nochmal spielen. Ist doch einfach toll, oder?
Ja, mega cool. Also, also keine Ahnung, es ist schon, also auch generell so nach dem Release war echt mega, Leute zu sehen, die das spielen und die dann auch wirklich irgendwie so ein Investment haben in die Story und sich interessieren, was passiert mit den Figuren. Man hat ja selber so eine starke Distanz dazu irgendwann, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass andere Leute das spannend finden und da so ein emotionales Commitment haben. Und es war mega cool, dann zu sehen, dass es bei vielen eben funktioniert.
Müssen wir aber doch mal nochmal zurückspulen, ne? Also wie kommt man auf so eine Idee, so ein Projekt zu starten? Und wie hat es bei euch begonnen? Kommt da einer von euch und sagt, ich habe eine gute Idee für ein Spiel? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder wie geht's?
Ja, pretty much. Ich habe die Idee gehabt vor 7, 8 Jahren und habe Jasmin die gepitcht. Wir sind zusammen, wir sind ein Paar seit 2009, also daher kennen wir uns schon ein gutes Stück länger auch. Und ich wollte gerne in Game Development eigentlich gehen, konnte aber eigentlich gar nichts. Und das war dann halt, wir haben beide Literaturwissenschaft studiert und deshalb war die Idee, ein Game zu machen, jetzt nicht die naheliegendste. Und deswegen hat es auch irgendwie 7 Jahre gedauert, bis es dann rauskam. Aber ich wollte das gerne machen, hatte so eine grobe Story, an der hat sich inzwischen, glaube ich, alles geändert, aber hab das Jasmin damals erzählt, wir haben uns irgendwie so ein bisschen semi-autodidaktisch, semi über Uni Programmieren beigebracht und dann einfach ein paar Jahre das nebenher gemacht, bis wir irgendwie eine Demo hatten, die wir Publishern pitchen konnten, Funding damit organisieren, dann als Assemble Design Entertainment uns zugesagt hatte, konnten wir Leute anstellen, Firma gründen und das Game machen. Das war so die Kurzfassung.
Ich glaube, längere Fassung gibt's dann auch, obwohl dann auch sicherlich Höhen und Tiefen drin vorkommen, oder? Ja. Corona war auch so ein negativer Punkt, ne?
Ja, das war awesome. Wir haben unsere Firma gegründet Anfang 2020.
Leute angestellt 2020 zumindest.
Ja, also wir haben im Januar mit den Leuten angefangen, langsam zu arbeiten. Die waren am Anfang noch freiberuflich, weil uns noch nicht klar war, ob wir die Förderung wirklich kriegen. Das war auch so eine Zitterpartie. Es gibt ja diese Games-Förderung vom Bund, die wir dann im April 2020 bekommen haben und dann auch wirklich mit der Production durchstarten können, für die Förderung war. Aber Anfang 2020 hatten wir halt angefangen, die Leute anzuheuern, weil wir ewig auf die Förderung gewartet haben. Dann mussten wir in Vorlage gehen, damit wir den beiden, denen wir versprochen hatten, dass wir irgendwann ihre Gehälter bezahlen, die sich darauf verlassen haben, das dann auch machen konnten. Und dann saßen wir endlich alle zusammen im Office für 2 Monate oder 3 Monate maximal. Nee, zwei Monate. Und dann waren wir erstmal wieder im Homeoffice für ein Jahr oder so.
Vielleicht im Sommer.
Stimmt, im Sommer waren wir noch mal ein paar Wochen da.
Also eigentlich immer im Sommer sind wir ein bisschen da und im Winter gehen wir dann noch mal alle ins Homeoffice zurück.
So war es dieses Jahr auch. Vielleicht 2 Monate im Office dieses Jahr.
Ja. Man kennt es ja, also von den großen Produktionen, ne? Man hört so Spiele, auch die werden verschoben so um 1-2 Jahre. Bei euch ist das natürlich, ihr wollt natürlich auch ein bisschen Geld einnehmen. Also neben der Förderung natürlich auch das Spiel relativ schnell und zügig bringen. Ja. Wie ist das im Homeoffice? Ne? Also das hören wir ja immer, dass es sehr, sehr schwierig ist, gerade bei den Meetings und so. Und man muss ja auch zusammenspielen eigentlich. Ne? Ich meine, ihr beide dürfte kein Problem gewesen sein. Aber so mit dem Team ist das schon ein bisschen schwieriger. Ne?
Also es funktioniert insgesamt schon ganz gut. Ich glaube, da sind wir noch als Game-Industrie irgendwo privilegiert, weil also wir haben beschlossen, wir machen Homeoffice und dann ist am nächsten Tag niemand mehr ins Büro gefahren, weil super viel ja online steht. Insofern so rein organisatorisch war es natürlich super. Ich bin auch echt stolz, dass wir das irgendwie geschafft haben, die Deadline zu hitten, die wir für das Game hatten, alle aus dem Homeoffice. Mhm. Das ist schon eine Leistung.
Die Release am 20. Mai stand 1,5 Jahre vorher schon fest. Als noch nicht klar war, dass wir eine Pandemie kriegen.
Also da habe ich schon sehr viel Respekt auch für dem, was die anderen beiden da gerissen haben, dass sich das irgendwie, dass es geklappt hat. Aber trotzdem ist es natürlich einfach so die Stimmung ist schon cooler, finde ich, wenn man im Office ist. Es ist einfacher, sich auszutauschen. Es ist ganz praktisch, weil Julian und ich eben Game Design und Narrative Design machen. Das heißt, wir müssen wahnsinnig viel reden. Ich glaube, wenn wir nicht zufällig zusammen wohnen.
Mit erstmal nur im Discord-Channel hängen.
War nervig. Mit den anderen haben wir jetzt halt so feste Meetings auch ausgemacht, dass wir uns dann wenigstens ein paar Tagen die Woche wirklich gezielt auch mündlich austauschen, nicht nur schreiben über Discord. Aber ja, also ein bisschen schade ist es schon. Also wir freuen uns, glaube ich, schon, wenn wir irgendwann wieder im Office arbeiten können.
Also das Gute ist, wir hatten eigentlich Glück, nicht nur, dass wir ein modernes, junges Game-Startup sind, das sowieso alles online macht, sondern dass wir auch nur 4 Leute sind, was, glaube ich, einfacher zu managen ist als irgendwie 30. Mhm. Und auch, dass wir das in der Projektphase diese Pandemie bekommen haben, als eigentlich der Part, der in Person wichtiger wäre, schon gelaufen war, nämlich unser Pitching auf der Gamescom. Das war 2019. Wir konnten Publishern pitchen und da persönlich die treffen und rumlaufen und da war auch noch niemand irgendwie paranoid darüber, wie irgendwas wegen der Pandemie vielleicht wirtschaftlich passiert oder die haben uns einfach das Funding zugesagt und im Prinzip der Moment, wo wir losarbeiten konnten, war als die Pandemie losging und das war für uns eigentlich okay, weil dann mussten wir halt eh den ganzen Tag am Rechner sitzen und arbeiten und das kannst du bei Covid auch machen. Ich beneide niemanden, der 2020 versucht hat, sein Projekt an den Mann zu bringen.
Das glaube ich. Also da haben viele sicherlich gesagt, nee, ist nicht. Wir warten erstmal ab, ne?
Ja. Genau, und du hast auch nicht diese persönliche Connection. Wir können Leute vielleicht eher irgendwie überzeugen mit unserem Pitch-Deck, wenn wir persönlich vor denen sitzen oder zu denen ins Office fahren oder uns auf einer Convention treffen. Das geht alles nicht. Diese Freunde von uns pitchen ihr Projekt schon länger per Videokonferenz und ach, ich glaube, da kannst du einfach dein Publikum nicht so begeistern.
Ist so. Ich glaube, es ist auch schwieriger, überhaupt einen Termin beim Publisher zu bekommen, wenn man die einfach nur anschreibt, im Vergleich dazu, dass man auf einer Messe an den Stand geht oder.
Dass der nicht einfach weggehen kann.
Genau.
Definitiv, er ist dann sofort gezwungen, ne? Also wir kommen da auch, ne? Wenn wir Leute anschreiben, Firmen, das ist dann, ne? Eine unter vielen, sagen wir mal so. Ne? Und das ist dann schon eine persönliche Sache, dann ist schon viel besser, muss man einfach so sagen. Ja. Und was ich gerne noch von euch wissen wollte, in welchen Sprachen gibt es eigentlich Lacuna? Also, habt ihr das überall rausgebracht? Gibt es so viele Sprachen oder wie schaut's aus?
Okay, pass auf, ich muss das von der Steam-Page ablesen. Englisch, Deutsch, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanisch, Russisch, Koreanisch und Malaysisch.
Da gehört ja auch viel Arbeit zu, ne? Also die ganze Sache übersetzen zu lassen.
Localization war ein Riesending, das auch uns viel Arbeit gemacht hat, obwohl wir gar nicht die Übersetzung gemacht haben, außer Jasmin. Wir haben es auf Englisch geschrieben, Jasmin hat es dann auf Deutsch übersetzt. Und wir haben dann mit Externen gearbeitet, die dann die Übersetzung gemacht haben. Aber die Implementierung davon und die Fehleranfälligkeit und die Implikationen, die das hat, auch nur eine Sprache hinzuzufügen, sind ziemlich komplex. Und wenn du dann mit 8 Sprachen launchst, dein allererstes Game, da kann so viel schief gehen. Ist auch teilweise. Also ein paar Sachen waren on Launch auch einfach kaputt, wo wir versehentlich den falschen Audioclip in Chinese. Das Problem ist, das kannst du auch nicht double checken. Sagt er gerade, also wir haben halt auch Chinese Voiceover. Sagt er gerade das, was er an der Stelle sagen soll? I don't know.
Wollte ich gerade sagen, habt ihr die Sprache auch mit übersetzt dann? Also die innere Monologe quasi?
Voiceover haben wir nur in 3 Sprachen, Deutsch, Englisch und Chinesisch.
Ah, okay. Aber immerhin. Das ist schon viel Arbeit, ne?
Ja, okay. Und also die UI war auch ein echter Nightmare, weil die ist ja bei uns ziemlich komplex. Also es gibt ja dieses Cell, was man im Spiel öffnen kann, wie so eine Art Handy, was man dabei hat. Und da ist super viel Text drin, der auch ziemlich stark angeordnet ist. Und das wird eben richtig amüsant, wenn man dann auch noch verschiedene Schriften hat. Und dann hatten wir natürlich das Problem, manchmal war es halt total absurd, es war so ein Wort wie okay, ist halt auf Englisch super kurz, auf Deutsch vielleicht dann schon sowas wie bestätigen oder sowas, ist schon länger und dann war es plötzlich in irgendeiner anderen Sprache.
In Russisch oder Malaysisch war es auf einmal 10 Wörter.
Dann hat es überhaupt nicht mehr in dieses UI-Element gepasst, aber es war dann auch nicht trivial, das UI-Element zu verschieben, weil ja drumherum schon andere UI-Elemente irgendwie angeordnet waren, also das war...
Und das alles mit Pixel Art. Das heißt, du hast diese groben, niedrig auflösenden Fonts, die du nicht zu klein machen kannst. Und das hat alles auseinandergehauen, sobald eine neue Sprache hinzukam. Aber das ist nur die Oberfläche, also das ist die Spitze des Eisbergs. Diese Sprachen supporten. Wir haben so viel gelernt, das wird nächstes Mal nicht mehr so schlimm, aber.
Also ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen, ne? Aber es gibt ein Spiel, das ist ziemlich berühmt schon geworden, also Disco Elysium, kennt ihr bestimmt, ne? Oder?
Ja.
So, das war am Anfang sehr viel Text, ihr habt auch sehr viel Text. In The Final Cut ist sehr viel Voice dazu gekommen. Habt ihr irgendwie einen Plan noch, das zu vertonen, oder ist es jetzt bewusst so gehalten, wie es ist?
Also es ist halt ultra teuer, Voiceover zumindest für das ganze Spiel zu machen. Und das dann auf mehreren Sprachen. Also ich sag mal, ich glaube, wenn wir Voiceover fürs ganze Spiel bräuchten oder machen würden auf einer Sprache, wäre das halt nochmal das Budget für die Produktion.
Okay.
Also ohne es jetzt nachgerechnet ist, vielleicht wäre es die Hälfte davon. Aber das ist so der Ballpark. Es ist unfassbar viel extra Arbeit und Geld, die das einfach komplett unprofitabel macht. Disco Elysium, aus dem kann man ganz gut sehen, wie viel Sales ein Game hat, wenn man sich einfach anguckt, wie viele Reviews das hat. Hat 45.000 Reviews, und das kann man multiplizieren mit mindestens 30, oft auch mehr. Und das ist dann nur, was es auf Steam hat. Lacuna hat 620.
Wir arbeiten dran, ne?
Ja. Lacuna ist eigentlich auch schon in den Top, ich weiß nicht wie viel Prozent von Steam Releases. Das ist ziemlich erfolgreich, 620 Reviews in den ersten paar Monaten zu machen. Aber, aber das Geld, das das reinfährt im Vergleich zu sowas wie Disco Elysium, davon
zahlen wir nicht das Voice-Over.
Davon zahlen wir gar nichts.
Ich fände das natürlich mega cool, wenn wir das hätten, aber ja, ist leider einfach so ein kleines Indie-Studio. Das sind teuer.
Das halt nie rein. Selbst wenn EA sowas rausbringen würde, wären die dumm, das zu bezahlen, weil das würde halt fünfmal so viel kosten, wie das Game Lifetime wieder reinspielen kann.
Ja, okay. Ich habe es verstanden, aber das heißt ja nicht, dass es in der Zukunft irgendwann mal für andere Projekte passieren wird.
Kann sein. Also aktuell das Problem ist, wir haben halt so einen nischigen Markt so ein bisschen. Ich meine, Disco Elysium bedient einen ähnlichen Markt, aber hat halt einen größeren Scope und einen höheren Production Value. Ich weiß nicht, wie groß diese Zaumleute sind, aber das ist natürlich die krasse Ausnahme. Und die wissen auch, warum die nicht am Anfang Voice-Over für alles drin hatten. Ja. Und als das Game dann ein Hit wurde, waren sie so, okay, fine. Dann können wir das jetzt auch machen.
Ja, genau. Also wir arbeiten dran. Wir halten das mal so fest.
Ja. Also geil fänden wir es natürlich auch. Das Gleiche gilt für neue Sprachen, die wir hinzufügen. Leute sind so, oh, bitte macht Spanisch, bitte macht Türkisch oder so. Und wir fänden das mega nice. Je mehr Leute das Spiel spielen können, umso besser. Aber du siehst dann, das hat irgendwie 300 Wishlists in Spanien und bist so, cool. Dann verkaufen wir 10 Copies dort. Nee, halt nicht ansatzweise, weil das hat halt, was hat Lacuna? Ich glaube 62.000 Wörter oder sowas im Moment.
Sowas, ja.
Das ist doch schon mal gut.
Ja, das ist halt schon eine Menge.
Ja, ich denke mal auch, es ist ja auch schwierig, so ein Spiel. Ihr wolltet ja auch sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten machen und die haben natürlich dann auch wieder Resultate. Wie schwer ist das wirklich, wenn ihr euch so verzettelt ihr euch da ein bisschen oder ist es jetzt oft, das hat schon irgendwie alles Sinn, was dahinter steht? Ich denke, also, am Anfang ist es problematisch, oder?
Ja. Also es ist natürlich schon so, dass dadurch natürlich auch der Wordcount hochgeht. Und dadurch wird natürlich auch wieder sowas wie Lokalisierung teurer. Ich glaube, wir haben es am Ende ganz gut gelöst. Also wir haben da ziemlich lang dran gearbeitet und überlegt, wie wir es irgendwie machen können, dass schon alles oder vieles Konsequenzen hat, ohne dass wir jetzt 30 verschiedene Spiele eigentlich programmieren müssen. Deswegen haben wir sowas, das nennt sich Cascading Consequences. Das heißt, dass sich Entscheidungen von dir aufaddieren und dann am Ende was Größeres passiert, je nachdem, wie die Entscheidungen vorher eben verlaufen sind, ohne dass wir jetzt sofort nach jeder Entscheidung in zwei komplett unterschiedliche Richtungen gehen. Und wir haben auch viele so kleinere Konsequenzen. Also dann kriegt man vielleicht einen Zeitungsartikel, wo was anderes drin steht. Man kriegt eine Information zusätzlich, die einem hilft oder nicht. Also es ist auch viel auf so kleinere Konsequenzen aufgeteilt und dann natürlich eben die 8 verschiedenen Enden. Ich glaube, da haben wir ein ganz gutes System gefunden. Wir haben aber auch gemerkt, je weiter man im Spiel vorankommt, desto stärker geht es natürlich auch auseinander. Also der letzte Akt, der kann wirklich auf extrem viele verschiedene Weisen verlaufen. Und da haben wir.
Also deshalb hat er auch nur noch 3 Szenen.
Ja, genau. Also da waren wir ganz froh, dass er nur noch so wenige Szenen hat, weil
damit. Wir waren schlau. So von vornherein so geplant. Wir waren so, das kriegen wir nicht unter Kontrolle, wenn. Der letzte Akt ist genauso viel Arbeit wie der vorletzte, ist aber für den Spieler ein Viertel so lang, weil es halt so in die Breite geht.
Okay, gut. Ja, also grundsätzlich muss man sagen, im Ende Dezember ist es ja passiert. Ihr habt das Ganze auch auf den Konsolen gebracht, ne? Wir haben es jetzt auf der Switch, ne? Auf der PlayStation 4, 5, Xbox One, habe ich was vergessen?
Genau, und die Current Gen Xbox Series X, Series S.
Genau. Da haben wir es alles. Sogar ich sehe es gerade jetzt für Switch 20% Rabatt, 15,90. Das ist auch, glaube ich, der Preis, der bei Steam ist, ne?
Ich glaube, bei Steam ist es ausnahmsweise nicht im Angebot. Aber es ist auf Steam der reguläre Preis, 15,99, genau.
Ja, ist auch genauso. würdet ihr jemand das raten, eher auf Konsole zu spielen, weil es ja eigentlich eine direkte Steuerung hat, oder eher per Tastatur und Maus? Ist es eher so gedacht für Gamepad?
Also ich spiele jetzt, glaube ich, tatsächlich lieber zumindest auch mit Tastatur. Also man kann es natürlich auch, natürlich laufen kann man nur mit Tastatur. Man kann aber die Sachen, die man anklicken kann, natürlich auch anklicken. Ich benutze auch gerne eigentlich die Tastatur. Ich glaube, so meine favorisierte Plattform ist fast die Switch. Ja. Da wirkt's, macht sehr viel Spaß. Also ich finde, es passt einfach sehr gut, auch von der Optik her auf die Switch. Wobei man auf dem PC noch ein paar coolere optische Effekte hat.
Genau. Also wir haben, die Versionen sind quasi identisch. Wir haben keinen Exclusive Content für die verschiedenen Plattformen gemacht oder so. Die Story ist genau dieselbe. Der Code ist mehr oder weniger derselbe. Der größte Unterschied ist, bei der Switch mussten wir einige Partikeleffekte und so abstellen, weil einfach die Grafikkarte in die Knie gegangen ist. Die sind bei PlayStation und Xbox bei Default halt immer, weil da ist immer alles auf Maximum gedreht. Und auf PC kann man sich's halt einstellen, wie man es will. Aber das ist schon der größte Unterschied. Ich glaube, dass es mir macht's auf Controller mega Spaß, aber man kann ja auch einen Controller an PC hängen. Und dann ist es genau das Gleiche, wenn man es auf Xbox spielt.
Okay, gut. Jetzt haben wir noch am Ende zwei Fragen. Eine, die soll das Ganze ein bisschen auflockern, die andere weiß ich noch nicht, ob ihr das beantworten möchtet. Deswegen sage ich einfach mal, was spielt ihr denn so in eurer Freizeit? Habt ihr überhaupt Freizeit derzeit?
Ja, also wenn ich nicht Games mache, bin ich eigentlich Games am Zocken. Das ist fast wirklich, es ist fast umfassend beschrieben dann schon, was ich so mache. Ich zock gerne Online-Shooter mit Freunden. Ich seit Jahren Rainbow Six Siege, wenn ich Zeit habe, auch mal Apex Legends. Ich bin gerade voll in Deep Rock Galactic rein, mega cool. Auf Switch habe ich gerade What the Golf durchgespielt und vorher Inside. Ich habe das neue Rayman, das ein Rayman, was auf der Switch ist, glaube ich. Rayman Legends mir jetzt mal geholt. Alter Schwede, Ich habe auf Switch einen Arschbringer. Ich habe gerade Bastion mehr oder weniger durchgezockt auf Switch. Ja. Also kreuz und quer die Genres, wie das bei Game Designern öfter so ist. Es gibt eigentlich wenig, was ich nicht spiele.
Bei mir ist es schon ganz klar Adventure. Also ich spiele auch ganz viel Point-and-Click-Adventure, Puzzle-Games, also eher so Story-Driven die Richtung.
to be fair, ich mag die auch, aber tatsächlich eher, also unsere Games sind ja so ein bisschen, oder Lacuna vor allem ist ja so eher Adventure gemischt mit Detective. Und ich bin eher auf dem Detective. Also ich liebe Return of the Obra Dinn zum Beispiel. Das habe ich auf PC durchgespielt und dann wieder auf Switch angefangen letztens. Oh, das habe ich mit Hollow Knight auch gemacht. Das habe ich auf PC durch und spiele jetzt wieder auf Switch. Aber ich mag diese Games auch, aber funnily enough spiele ich eigentlich fast nie das, was wir bauen.
Fast nur.
Ja.
Oh Gott, City habe ich gerade gespielt, das finde ich großartig, kann ich sehr empfehlen. Chicken Police, was ganz ähnlich ist, finde ich auch echt cool, mir auch gut gefallen.
Ding ist, wir spielen gerade zusammen auf einem, ja genau, Outer Wilds.
Ah, okay. Ja, cool.
Da sind wir noch nicht so weit gekommen. Aber das ist ja auch ein cooles Investigation-Game eigentlich.
Ja, schön. Also, dass ihr auch so viel noch nebenbei spielt und dass ihr, ich sag mal, Fans noch immer seid von Spielen, finde ich echt toll. Vielen ist es tatsächlich so ein bisschen Hintergrund gerückt, wenn man so viel programmiert. Aber gut, finde ich cool.
Ja, wir behalten uns bei. Wir haben keine Kinder. Das ist, glaube ich, ein Ding, was bei vielen, bei meinen Freunden und Bekannten ein Faktor ist da drin. Und wir wollen auch keine und dann zocken wir einfach mehr wieder. Ja. Wir zocken auch manchmal so Koop-Games. Heavenly Bodies haben wir gerade angefangen, das macht mega Spaß. Vorher haben wir It Takes Two durchgespielt, super geil. Gerade mit einem Freund Barotrauma angefangen, von Dedelic gepublishedes Game, das mir total, voll groß eigentlich ist, was mir voll entgangen war und voll cool ist eigentlich.
Oh Gott.
Oh, GTFO haben wir gerade angefangen zu spielen mit Freunden. Ja, ich könnte den ganzen Tag Games, wenn ich keine mache, wie gesagt.
Ja, schön. Jetzt müssen wir aber dennoch zu einer Frage kommen. Was plant ihr denn als nächstes?
Also wir sind gerade in der Pre-Production von einem anderen Titel oder sollte sagen in der Prototypenphase. Wir bauen jetzt gerade an den Prototypen. Das ist auch kein Geheimnis insofern, als das BMVI das Projekt fördert und auf deren Website das steht. Das können wir gar nicht geheim halten. Wir hoffen halt aus diesem Prototypen raus dann dann in eine Produktionsphase zu launchen für ein neues Projekt. Wenn das so klappt, wird das aber, selbst wenn alles perfekt läuft, dieses Jahr nichts mehr mit einer neuen Release, mit einem neuen Announcement vielleicht. Also das wird auf jeden Fall noch dauern.
Und in welche Richtung so geht das?
Also, wir dürfen jetzt nicht drüber reden, aber wir dürfen wahrscheinlich schon sagen, dass wir jetzt nicht das Rad neu erfinden und unsere ganze Expertise komplett in die Tonne treten und jetzt ein Racing-Game machen.
Ja, okay. Okay, dann sind wir mal drauf gespannt. Wir werden das weiter verfolgen. Und für euch da draußen alle, ne, Lacuna, euch anschauen, zumindest den Prolog. Einfach mal auf Steam runterladen und euch anschauen. Ich garantiere euch, auch wenn der ein oder andere sagt, das ist so Retro-Grafik, ich kenne da auch einige aus meiner Bekanntschaft, die haben es ausprobiert, die sind hängen geblieben, muss ich ganz klar sagen. Deswegen schaut's euch an, spielt's mal und gebt der ganzen Sache eine Chance. Es ist wirklich toll. Und man fühlt sich, wenn ich das mal so sagen darf, wie so einem interaktiven Buch. Finde ich richtig, richtig gut gemacht. Also deswegen haben wir euch gerne eingeladen und ich bedanke mich auch, dass ihr da wart, dass ihr es mal kurz vorgestellt habt. Habt sicherlich sehr viel zu tun jetzt mit den neuen Prototypen und was auch immer noch anderes. Und natürlich zum Spielen, ne?
Genau.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit,
hier mit uns vorzustellen. Und wenn ihr wieder was habt, ne, ihr wisst, wo ihr hin müsst.
Alles klar, immer gerne, klar.
Alles klar, schönen Abend euch und bis dahin. Tschüss.
Danke.
Ciao.